Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Bessmer. Es ist, ja, wie fast jeden Monat, schon wieder Monatsende und da ist es natürlich auch wieder an der Zeit, dass wir einen Rückblick machen. Was hat uns diesen Monat beschäftigt? Wir sind da im März 2025, das neue Jahr schreitet mit großen Schritten voran, das erste Quartal schon abgeschlossen oder schon fast abgeschlossen und deshalb freue ich mich, da auch wieder mit meinem Stammgast Thomas Hutter über den Monat sprechen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
Ja, hi Besmo.
Ja, es ist das erste Quartal, ist schon fast wieder rum, der dritte Monat, die Zeit geht unglaublich schnell und auch bei den Themen, die uns beschäftigt haben, wird es eigentlich nie langweilig, gibt immer wieder neue Themen, die uns beschäftigen. Wir haben heute drei Themen mitgenommen. Einerseits hat Meta letzte Woche angekündigt, dass sie die Meta AI jetzt bis Ende März in Europa ausrollen. Dann war letzte Woche auch die All Social Marketing Konferenz in München, die 30. Ausgabe. Und wir haben auch noch ein bisschen Nostalgie dabei, weil wir haben Inputs erhalten, dass die alten Präsentationen der All Social oder früher der All Facebook Konferenz auch auf SlideShare vorhanden sind und sind da mal in die Themen reingegangen, was ist so vor 10 Jahren, vor 5 Jahren auf der Konferenz besprochen worden. Und da werden wir auch ein paar Schmankerl, wie man in München sagt, auftischen. Von daher freue ich mich, wenn wir direkt mit dem ersten Thema starten können, und zwar die Meta AI kommt endlich nach Europa. Wir haben ja lange gewartet aufgrund von Regulierungen und aufgrund der Datenschutzbehörde, der europäischen Datenschutzbehörde, konnte Meta AI noch nicht in Europa ausgerollt werden. Jetzt hat Meta letzte Woche verkündet, dass sie die Meta AI bis Ende März oder im Verlauf des Ende Märzes, Anfang April ausrollen werden, insbesondere in WhatsApp, Facebook und Instagram. Was aber momentan auf den textbasierten Chat-Funktionalitäten basiert, also das heißt Bilderstellung, Bilderkennung etc., was Meta AI ja auch kann, wird noch nicht ausgerollt, sondern lediglich die textbasierte, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich hoffte, dass die Ray-Ban nun endlich offiziell die Meta AI-Funktionalitäten bekommt, ist aber noch nicht der Fall, weil es eben nur textbasierte Elemente sind. Jedoch wird es neu auch in Deutsch verfügbar sein, beziehungsweise Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Italienisch. Was sagst du zu diesem großen Schritt von Meta AI in Richtung Europa, Thomas?
Ja, also grundsätzlich heiße ich das natürlich willkommen. Es war ja bis jetzt immer, Meta hat irgendetwas angekündigt und dann war eigentlich immer so, ja, aber nicht in Europa. Und von dem her schön, dass jetzt die ersten Schritte gehen. Ich durfte ja in der Vergangenheit über einen US-Account mit VPN schon ein bisschen ausprobieren damit und es bietet ja sehr viele und coole Funktionen, ist auch relativ schnell. Dass jetzt Bilderkennung, Bilderstellung etc. im Moment noch nicht geht hier in Europa, ja, schade, aber ich denke, das wird nicht so lange gehen, bis das ebenfalls dann funktioniert. Es wird ja auch Einschränkungen geben rund um Personalisierung, was ja eines der Versprechen von Meta AI ist, dass die AI personalisiert reagiert und damit sind natürlich auch sehr viele Möglichkeiten verbunden. Das wird jetzt in einem ersten Schritt auch noch nicht der Fall sein, aber sind wir mal zuversichtlich, dass wenigstens das Textbasierte geht. Und das wird natürlich spannend, weil ich meine, wir sprechen alle über ChatGPT und Perplexity und Copilot und wie die Tools alle heißen, Gemini. Und bei Gemini, da spürt man ja jetzt mit der Integration in Google Home mit drin, also in den Assistenten, dass das eine weitere Verbreitung bekommt. Im Alltag spüre ich aber immer wieder, wenn ich so mit Menschen außerhalb unserer Marketing-Bubble, LinkedIn-Bubble spreche, dass die KI noch nicht überall irgendwie Berührungspunkte da sind. Einige haben irgendwie mit ChatGPT schon mal etwas probiert, aber so die breite Nutzung, die ist ja noch nicht da. Und Wenn man jetzt überlegt, Instagram sind weltweit irgendwie knapp 2 Milliarden Nutzer, Meta beziehungsweise Facebook irgendwie etwa 3 Milliarden, WhatsApp extrem stark, nimmt man alles zusammen, ist man irgendwo auf etwa 3,5 Milliarden Nutzer, wenn man die Überschneidungen wegnimmt. Messenger wird stark verwendet. Das heißt, die AI kommt so natürlich extrem an viele Endnutzer heran. Und vielleicht ist es ja dann auch gut, wenn noch nicht alle Funktionen zur Verfügung stehen, sondern dass mal ein erster Berührungsschritt kommt, zeigt dann aber auch die unheimliche Gewalt, die Meta dann in der Hand hat, wenn so viele Menschen plötzlich KI-Dienste zur Verfügung haben. Andere Plattformen, jetzt gerade solche, die nicht auf bestehenden Plattformen aufbauen, sagen wir mal Perplexity, ChatGPT und Co., das braucht natürlich dann unheimlich viel, bis die überhaupt so viele Menschen erreichen können. Und ich glaube, da ist so ein bisschen das Momentum, was Meta jetzt hier entsprechend nutzen möchte.
Ja, spannend ist ja auch, Meta AI hat ja jetzt schon 700 Millionen aktive Nutzer weltweit. Da ist jetzt Europa noch ausgeschlossen oder der größte Teil Europas ausgeschlossen. Also da kommen jetzt noch einige Nutzende dazu. Bei ChatGPT war ja so, dass sie Anfang Jahr angekündigt haben, dass ihr Ziel ist, 1 Milliarde aktive Nutzende zu haben. Ungewiss war, ob es bezahlende Kunden sind oder nicht. Da wurde ja dann im gleichen Interview wurde dann auch gesagt, man ist sich am Überlegen, wie man das Ganze auch mit Werbung monetarisieren kann, was dann eventuell das Bezahlmodell ein bisschen abschwächt. Jetzt kommt da Meta AI, hat schon 7 Millionen aktive Nutzende veröffentlicht.
700
Millionen. Also 700 Millionen, ja, aktive Nutzende, veröffentlicht das jetzt in Europa, rollt das auf weiteren Plattformen aus, da werden sie eben, wie du gesagt hast, schnell über 1 Milliarde aktive Nutzende haben.
Und die einzige andere Plattform, die das momentan so bieten kann, wäre Google.
Ja.
Die haben auch eine extrem hohe Tagesnutzung über alle ihre Dienste, vor allem natürlich die Suche. Sowas kann Apple erreichen mit dem iOS. Aber ansonsten wird es für die anderen schwierig. Microsoft, wenn sie es ins Windows integrieren und entsprechend Copilot allen zur Verfügung stellen, aktuell ist das ja primär geschäftlichen Anwendungen vorbehalten mit dem Bezahldienst. Ansonsten die Chatbox, die man dann irgendwo im Browser mit drin hat, wenn man noch Bing nutzt. Und wie viele Menschen Bing nutzen, das wissen wir ja alle von den Statistiken der Browsernutzung. Also das sind, ich sage jetzt mal, 4 Player am Start, die extrem viele Nutzer auf einen Schlag erreichen können. Und ich glaube, Meta ist jetzt aktuell der zum Großangriff da bläst. Spannend finde ich ja auch das andere Modell. Also wenn wir von Llama sprechen, das Open-Source-Modell, was Meta zur Verfügung stellt, wurde ja auch gerade letzte Woche angekündigt, dass es über 1 Milliarde Downloads gibt davon. Ja. Und das zeigt natürlich die unheimliche Kraft, die bei Meta hinter diesem KI-Thema stehen und halt wie wertvoll das jetzt hier auch ihre Plattformen sind, um relativ schnell an sehr viele Menschen zu kommen.
Ja, definitiv, ja. Spannend ist ja auch, Meta hatte ja früher immer die Herausforderung, dass sie auf den Geräten der Zielgruppe landet. Also eben schlussendlich gibt es Gatekeeper wie Android oder dann eben Apple mit ihrem iOS, wo ja dann auch Einschränkungen, wir kennen das mit iOS Update 14.5 Einschränkungen kamen, aber auch sonst Einschränkungen durch Apple an Meta übertragen wurden. Und jetzt ist ChatGPT eigentlich in einer ähnlichen Verfassung. Das heißt, sie haben eine Plattform, aber sie müssen ja irgendwie auf die Geräte kommen, beziehungsweise auf Umgebungen kommen, wo sie große Nutzerzahlen ansprechen. Da hat ja ChatGPT auch eine WhatsApp-Integration, also die haben eine offizielle Nummer, wo man dann eigentlich ChatGPT in WhatsApp nutzen kann. Und wir haben ja schon
böse Menschen haben ja behauptet, dass unsere Mütter dann auch einmal ChatGPT nutzen können.
Genau, ja. Und wir haben ja, oder du hast ja im Januar schon gesagt, ja, das ist eine Frage der Zeit, bis dann die Meta-AI kommt und das eigentlich direkt nativ in WhatsApp integriert, ohne dass man da noch über einen zusätzlichen Chat gehen muss. Und jetzt ist man soweit. Das heißt, man kann jetzt dann, wenn es ausgerollt ist, in einem Chat, in einem beliebigen Chat, also auch wenn wir gemeinsam chatten oder schreiben, dass wir dann sagen können, add Meta AI die Frage dahinter oder formuliere mir einen Text. Es wird ein Text formuliert direkt in dieser Chatnachricht drin. Ich kann den noch anpassen, korrigieren und kann den dann versenden, was ja mit ChatGPT in WhatsApp über einen eigenen Chat basiert oder über einen eigenen Chatverlauf basiert. Also von daher hat ja ChatGPT versucht, mehr Nutzer zu gewinnen mit einem unterschwelligen Zugang eben über WhatsApp, was ja das meistverbreitete Messaging-Tool der Welt ist zwischenzeitlich. Früher war es ja der Facebook-Messenger, insbesondere in den USA, wurde aber von WhatsApp überholt. Und jetzt kommt die Meta-AI.
Ja, ja, ich finde es generell spannend. Ist mir ja kürzlich an einem Abend aufgefallen. Ich bin ja technisch ein bisschen fortschrittlicher. Ich nutze ja keine Apple-Geräte und habe das neueste Samsung. Und da ist ja KI auch relativ stark im Gerät integriert. Das heißt, ich habe heute ja schon in WhatsApp und verschiedenen Orten den AI-Assistenten, der dann für mich Schreibarbeit übernimmt. Das heißt, ich habe jetzt AI eigentlich in der Tastatur vom Handy mit drin. Jetzt kommt nachher noch die von Meta, die da drin ist. Daneben ist noch Google Assistant aktiv, wo ja Gemini dahinter steckt. Dann ist ChatGPT natürlich auch mit installiert auf dem Gerät. Perplexity, glaube ich, ist auch mit installiert. Das heißt, langsam wird es dann auch schwierig herauszufinden, wo setze ich welche AI ein, die schlussendlich die Dinge für mich macht, weil ich habe jetzt plötzlich 5 Stück zur Auswahl, was ja dann im Endeffekt auch nicht unbedingt effizient ist.
Genau. Ja, aber auch das haben wir ja schon mehrmals gesagt. Das ist ja, da kommt ja die Zeit, um festzustellen, mit welchen Tools kann man wie arbeiten. Ist ja jetzt wie zwischenzeitlich mit Copilot. Am Anfang hieß es ja Copilot noch deutlich schlechter.
Ja, Copilot haben wir ja auch noch. Stimmt. Genau. Ich vorhin in der Aufzählung vergessen.
Ja. So Copilot deutlich schlechter als ChatGPT. Aber halt der Anwendungscase was anderes, wenn ich dann beispielsweise in PowerPoint sagen kann, hey, erstell mir eine Struktur für XY oder übersetz mir alle Slides und Grafiken in die englische Sprache oder in die italienische Sprache oder spanische Sprache, so habe ich das Ganze dann nativ halt in diesen Plattformen drin, ohne dass ich den Umweg über so ein Tool machen muss. Und ich glaube, da wird ja, oder da gibt es ja schon eine Konsolidierung, dass die Tools immer mehr Funktionen können.
Wobei, ich habe jetzt so die letzten 2 Wochen extrem viel mit Copilot Dinge ausprobiert. Ich habe ja bei uns so, wie sagt man dem, Muster-Templates für Prompts angelegt und dann jeweils natürlich immer auf mehreren gleich ausprobiert, wie gut funktionieren sie. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich war extrem positiv überrascht gegenüber früheren Versuchen, also früheren, sprich vor 2 Monaten, beziehungsweise vor 3 Monaten, vor 4 Monaten, wo meistens ChatGPT in der Ausgabe wesentlich besser war, war ich extrem positiv überrascht, wie ausführlich und gut und teilweise auch wie schnell Copilot da mittlerweile arbeitet. Also da merkt man schon auch, Microsoft ist dran und die wissen natürlich, dass sie mit diesem Produkt Mehrwert bieten müssen. Bis jetzt aus primär das, was du gesagt hast, mach mir aus einem Dokument eine Präsentation oder übersetze oder auch die Hilfe rund um Excel mit Formeln etc. ist natürlich ganz nett. Aber wenn jetzt auch noch die relativ intelligenten Möglichkeiten kommen, gute Inhalte zu generieren, dann ist sich dann die Fragestellung irgendwann für mich, wenn ich Copilot voll habe, brauche ich überhaupt ChatGPT noch?
Richtig, ja. Ja, es ist ja, kommt ja dann noch dazu, jetzt nicht nur mit Copilot, sondern es gibt ja auch, du hast gesagt, Gemini, was ja der neue Google Assistant ist. Gemini hat jetzt auch kürzlich die Version 2 Deep Research veröffentlicht, was mich absolut fasziniert. Also die Texterstellung mit den ganzen Recherchen auf Hunderten von Websites, inklusive den korrekten Quellenangaben, unglaublich, was das leistet.
Also generell das Gemini-Modell, auch wenn du mit Google Studio ausprobierst, wo du ja unterschiedliche Anwendungen testen kannst, also beispielsweise Bildgenerierung etc., das ist mittlerweile unheimlich stark. War allerdings auch positiv überrascht von der Bildgenerierung. Ich habe letzte Woche ein bisschen herumgespielt mit Grok vom bösen Elon Musk. Und auch da Bildgenerierung etc. mit relativ einfachen Prompts sehr gute Resultate bekommen und das in einer sehr, sehr schnellen Zeit.
Ja. Also da enorm spannend. Wenn wir nochmals zurückkommen auf das Thema Meta-AI und Meta-AI in Europa, was auch noch zu erwähnen ist, was vielleicht auch die Qualität am Anfang noch, sag jetzt mal, fragwürdig dann erscheinen lässt, ist, dass momentan die Meta-AI, die in Europa ausgerollt wird, ausschließlich mit US-Daten trainiert wurde. Also noch keine europäischen Daten, die im Training einlaufen, was natürlich dann
Je nachdem, wie aktuell diese Daten sind, ist dann auch zum Beispiel Texterstelle mit Gendern drin oder so auch gar nicht mehr möglich.
Ja, genau. Also eben das ist sicherlich etwas, wo man auch beachten muss. Meta hat aber auch in der Medienmitteilung gesagt, dass sie erwarten, dass die Einführung von weiteren AI-Bereichen in Europa auch in Kürze kommen werden. Also das, was du ja auch einleitend gesagt hast, also dass auch dann Bildgenerierung, Sprachsteuerung etc. der möglich ist. Und die Datenschutzkommission oder die irische Datenschutzkommission DPC hat auch gesagt, dass sie das Ganze sehr eng begleiten werden und auch kontrollieren werden, wie da Meta vorgeht und wenn Meta diesen Schritt macht, wir kennen ja einige Personen, die dafür auch verantwortlich sind, dann ist das wirklich sehr gut überlegt, ohne dass sie sich da was zu Schulden lassen kommen.
Ja, also glaube ich auch, das will man jetzt von Anfang an sauber machen, um halt irgendwelchen Problemen auch aus dem Weg zu gehen. Finde ich extrem sinnvoll. Jetzt dieser Schritt, dass es jetzt auf die Geräte kommt, ist doch ein guter Schritt, eben um Breite zu erreichen. Ich persönlich finde dann die Möglichkeiten, die demonstriert wurden, rund um die Werbeplattform, Erstellung von Assets etc. drin, auch extrem spannend und bin gespannt, wie lange es geht, bis diese Dienste dann zur Verfügung stehen, weil die wurden ja letzten Sommer, Herbst bereits gespoilert, was auf uns zukommt. Und da sehe ich dann halt extrem viel Potenzial.
Ja.
Ich meine, grundsätzlich ist auch der Ansatz, finde ich, extrem interessant. Die Meta-AI ist ja im Gegensatz jetzt beispielsweise zu vielen Diensten ein Multimodell. Das heißt, es werden ja Vision, also Bilderkennung, Bildgenerierung beim Generativen, aber auch Ton- und Videofunktionalitäten eigentlich alles miteinander verknüpft. Und das zeigt dann aber auch die Komplexität, die da dahinter steckt. Also das, glaube ich, wird wirklich spannend.
Ja, definitiv spannend, eben weil es eben auch wieder nativ auf den Geräten ist. Also man muss sich natürlich muss man sich dann in den eigenen Prozessen ein bisschen umgewöhnen, wenn man das nutzen möchte, aber man hat, und das kommt ja noch dazu, kostenlos zur Verfügung. Das ist ja auch ein Unterschied zu ChatGPT, wobei ChatGPT gibt es auch kostenlos, Gemini auch, Perplexity auch, aber man hat Meta-AI eigentlich im vollen Umfang, wenn dann alles ausgerollt ist, kostenlos zur Verfügung.
Dafür hast du dann bei jeder dritten KI-Ausgabe dann in Zukunft wahrscheinlich irgendwie einen Werbebreak oder sowas. In der Vergangenheit wussten sie ja immer recht gut, ihre Tools dann irgendwo auch zu monetarisieren.
Ja. Das wäre noch was, beispielsweise jetzt, wenn wir nochmals auf Gemini Desk Research zurückkommen, weil das Tool ist ja teilweise 15, 20 Minuten dran, Dinge zu analysieren und dass sie dort dann Werbung einblenden, weil die wird dann nicht störend sein, weil warten muss man ja dann eh.
Ja, wobei ich persönlich jetzt aus Sicht des Unternehmens eigentlich das bevorzuge, dass du während dieser Wartezeit dann etwas anderes machst als Werbung schauen.
Definitiv, ja.
Ja, definitiv.
Aber die Möglichkeit wäre es, zusätzliche Impressions zu generieren.
Genau.
Apropos Impressions, auch ein Thema, ein bisschen weit hergeholt jetzt, aber es war letzte Woche, wie schon angekündigt, die 30. All-Social-Marketing-Konferenz in München. Früher hieß die noch All-Facebook-Marketing-Konferenz. Du warst ja dort.
Beziehungsweise AFBMC. Da genau, die meisten Kunden kannten sie eigentlich unter diesem Namen.
Ja, die AFBMC oder jetzt eben die ASMC, wie sie neu heißt. Du warst ja dort 20 Mal auf der Bühne oder an 20 Veranstaltungen auf der Bühne.
22 Mal auf der Bühne.
Okay,
von 30, Mal. Von 30 Veranstaltungen und ja, also es kommt einem ja bei einigen Dingen kommt es einem vor, wie wenn schon ein halbes Leben her ist. Und trotzdem 30. Veranstaltung klingt ja nach lange, aber im Endeffekt sind es, glaube ich, jetzt irgendwie 13 Jahre oder 12 Jahre. Ja. Und in einem Jahr wurden dann auch mehr Dinge durchgeführt. Und ja, ist schon interessant, wenn man so eine Veranstaltung über die ganze Laufzeit bis jetzt von Beginn an eigentlich mitverfolgt hat, mit dabei war, beziehungsweise auch mitbeurteilen kann, wie sich Dinge verändern. Ja. Und ein bisschen Nostalgie war in den letzten Tagen da schon mit dabei.
Das glaube ich. Und auf das gehen wir auch noch ein. Aber bevor wir auf die Nostalgie eingehen, noch so Learnings aus der All-Social-Marketing-Konferenz von diesem Jahr. Ich habe mir da einige aufgeschrieben. Vielleicht hast du auch ein paar Learnings. Du warst ja diesmal auch als Gast mit dabei, wie ich auch. Denn unser Kollege Claude Sprenger hat ja die Tracking-Mythen auf der Bühne aufgelöst.
Also unterscheiden wir mal zwischen Learnings und Erkenntnissen. ist ja vom Wortlaut her, je nachdem, ähnlich anzuwenden. Also Erkenntnis, die Konferenz ist mittlerweile nicht mehr groß.
Ja.
Ich glaube, Vergangenheit beim Start habe ich mal gehört, irgendwie 350 Zuschauer beziehungsweise Teilnehmende vor Ort. Spitzenzeiten waren es, glaube ich, um die knapp 1000. Das war irgendwo mal vor Corona.
Ja.
Dann kam der Namenswechsel auch auf All Social, weil das Feld halt immer breiter wurde. Man hatte ja damals schon Themen drin wie TikTok oder Pinterest oder so, einzelne Vorträge. Und ich glaube jetzt, letzte Woche waren es irgendwie, glaube ich, knapp 250, 300 Personen, die teilgenommen haben, wo man auch sieht, wie sich halt die Landschaft rund um Konferenzen verändert. Ob gleich viel Werbung gemacht wurde oder was auch immer, kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich auch die Details nicht. Aber man sieht, es wird weniger. Und klar, Landschaft hat sich verändert. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, online auf irgendwelche Dinge zuzugreifen. Vielleicht sind auch Budgets bei Unternehmen ein bisschen kleiner als auch schon, die schlussendlich ja dann auch darüber entscheiden, kann jemand an eine Konferenz gehen oder nicht. Aber mal erste Erkenntnis, das Ganze ist ein bisschen kleiner. Zweite Erkenntnis aus diesen beiden Tagen, man sieht ein paar alte Gesichter, aber durchwegs sind sehr, sehr viele neue Menschen mit dabei, die teilweise auch noch nicht so lange in diesem Social-Media-Zirkus mit drin sind.
Ja.
Und anderer spannender Punkt, es sind teilweise immer noch sehr Basic-Themen, die diskutiert werden. Ich meine, du weißt, dass wir predigen gefühlt seit etwa 10 Jahren Reach Zero, das heißt, plane nicht mit organischer Reichweite, betrachte die als geschenkt, plane mit Paid, weil dann kriegst du im Endeffekt fürs Geld, was du einsetzt, auch sicher eine bestimmte Menge von einem Resultat. Ja. Und Diskussionen drehen halt dann immer noch teilweise extrem um solche Dinge, beziehungsweise man merkt anhand der Themen, dass sich viele Bereiche im Social Media eigentlich vielleicht in der Content-Produktion und solchen Dingen professionalisiert hat, die Denke teilweise aber immer noch sehr, sehr veraltet oder verstaubt ist.
Ja. Definitiv. So von den, du hast jetzt die Erkenntnisse, ich gehe eher so auf meine Learnings ein.
Ich würde noch ein Learning anhängen, weil ich hatte jetzt nicht wirklich viele Learnings mit dabei, beziehungsweise sind halt viele Themen da erzählt worden, die interessieren mich nicht so gewaltig. Mhm. Und da, wo ich zugehört habe und es auch gute Vorträge waren, dann war es häufiger auch so, wie wir das Ganze eigentlich ja auch unseren Kunden erzählen und potenziellen Kunden erzählen, wo man dahinter stehen kann. Aber ein riesen Learning. In der Vergangenheit waren Paid Media, Paid Vorträge in der Regel immer reine Werbeveranstaltungen. Und am zweiten Tag war dann eine Dame, ich mag mich jetzt leider nicht mehr an den Namen erinnern, von einem Lehrinstitut mit dabei und hat während einer Paid-Session während 25 Minuten so viel Inhalt abgeliefert, brauchbaren, guten Inhalt mit Tipps, wo dann meine Meinung über Paid-Vorträge dann wieder ein bisschen geschärft hat. Also war einer der wertvollsten Vorträge.
Ja, das ist spannend. Also eben zur Einordnung noch, es gibt immer die Keynote und dann gibt es einen Partnervortrag. Das ist eben ein bezahlter Vortrag, wo eigentlich die Veranstalter wenig Einfluss drauf nehmen können. Und dieser Vortrag war wirklich keine Werbeveranstaltung, sondern 100% Know-how-Transfer. Ist schlussendlich ein Bildungsinstitut, also beste Werbung auch wieder für das Bildungsinstitut. Mhm. Aber das zeigt wieder auf, was wir ja schon mehrmals auch mit anderen über andere Konferenzen, die eben bezahlte Vorträge nehmen, sagt.
Genau. Ja. Also ich habe mich ziemlich geärgert am zweiten Tag über die Keynote. Da kam eine Sprecherin aus England, hat irgendwie zusammenhangslos Dinge über Trends und wir haben dann über Hashtags und solche Dinge gehört und dann denke ich so, wenn du als Keynote etwas extrem tief im Operativen drin hast, wo irgendwo noch die Wichtigkeit von Hashtags erwähnt werden, dann hast du eigentlich maximal nicht das richtige Format für eine Keynote.
Ja. Genau. Ich habe ein paar Learnings mitgenommen, die ich mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchte. Und zwar angefangen mit der Keynote von Robert Seeger, der auch seine Abschluss-Keynote gehalten hat, aber den Staffelstab an seine Tochter übergeben hat. Und zwar die Geschwindigkeit von Videos. Es war sehr spannend, die Grafik, wie sich die Geschwindigkeit von Videos je nach Alter auswirkt. Also beispielsweise eine 15-jährige Person schaut sich so ein durchschnittliches Video in zweifacher Geschwindigkeit. Oder eben, es muss deutlich schneller geschnitten sein, schnellerer Einstieg, damit es für die junge Zielgruppe nicht langweilig wird. Im Gegenzug sind die 60-Jährigen dann eher mit einer 0,5-Geschwindigkeit unterwegs. Und er hat so eine Skala aufgezeigt. Ich werde die Skala im Verlauf des Märzes bzw. Anfangs April noch auf meinem LinkedIn-Account veröffentlichen, wo es dann aufgezeigt hat, so in welcher Alterskategorie, mit welcher Geschwindigkeit Videos konsumiert werden, was ja auch einen Einfluss hat auf die Videogestaltung, wenn man Social Ads macht. Das heißt, wenn man eher eine jüngere Zielgruppe anspricht, dann bringt es halt nichts, wenn man so klassische Videos macht, die langsam sind, langsam geschnitten, einen Drohnenflug beinhalten, sondern die müssen tak, 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 tak. Er hat das anhand eines Rezepts. Seine Tochter hat ihm irgendwie ein Rezept weitergeleitet, wo innerhalb von 15 Sekunden erklärt wurde, wie man das nachkocht. Und als die Tochter nach Hause kam, war er komplett überfordert und sie dachte, ja, ist doch kein Problem, hier, schau, das Erste, okay, stopp, jetzt machen wir das, dann wieder Play, stopp, okay, jetzt machen wir das, Play, stopp, jetzt machen wir das, Play, stopp, jetzt machen wir das. Und dann war das fertig, für sie eigentlich ganz normal, für ihn eine pure Überforderung.
Ja, wobei ich bin happy, dass er da gesagt hat, das sind durchschnittliche Werte, weil ich habe mich jetzt nicht zum Durchschnitt gezählt. Ich gehöre auch zu jenen, die, wie sagt man, dem Zielgruppe 45 plus sind, mir aber viel Videos in doppelter Geschwindigkeit anschaue. Das hat aber wahrscheinlich eher mit der ungeduldigen Natur zu tun, als jetzt tatsächlich mit dem Fakt, dass man das ein bisschen länger braucht. Aber war eine gute Erkenntnis. Du hast richtig auch gesagt, dass es verändert sich und ich fand auch sonst einige Aussagen extrem spannend zwischen jung und alt. Ja. Robert habe ich ja mehrmals auf der Bühne erlebt, beziehungsweise der war auch viele Male auf der Bühne bei der All Facebook früher, beziehungsweise bei der All Social. Ich vergiss auch nie mehr seine Kuhschuhe im Stil von holländischen Pantoffeln, aber mit Kuhbezug. Das war sein also wenn ich Robert Seger denke und Bühnenauftritt, dann kommen mir irgendwie automatisch auch diese Schuhe mit in den Sinn, wo du wieder halt einfach auch siehst, wenn jemand auf einer Bühne präsentieren kann und die Leute mitreißen kann, wie gut, dass er das gemacht hat. Über die Tiefe des Themas kann man jetzt diskutieren, aber war toll. Und ja, ich werde ihn auf der Bühne vermissen.
Ja, definitiv. Und eben, wie du gesagt hast, kamen ein paar spannende Insights. Er hat dann noch auch eine Statistik aus Österreich, was die Mediennutzung anbelangt. Interessanterweise war Microsoft Teams bei den Jugendlichen auch mit 15% vertreten. Also auch da so gewisse Dinge, die fraglich sind, aber gewisse Dinge, wo man auch sieht, man geht wieder zurück auf eher gemütlichere Plattformen, was zwar der Videogeschwindigkeit widerspricht, aber halt der Kommunikationsgeschwindigkeit entspricht.
Ja.
Dann ein weiterer Vortrag, den ich auch gut fand, beziehungsweise gewisse Aussagen kann ich überhaupt nicht unterschreiben, aber es gab zwei Kernaussagen drin, die ich sehr gut fand, und zwar von René Bunzel und Daniel Levitan von AdsLab. Die haben über No Budget, No Problem gesprochen, dass man halt, wenn man kein Budget hat, dann organisches Social Media machen kann, beziehungsweise sollte, und das gut, um eben da Reichweiten zu gewinnen, was ja eigentlich eben Zero Reach, wir schon seit Ewigkeiten predigen. Und eine Aussage war dann auch, Social Media ist kostenlos oder ist gratis, was ja überhaupt nicht stimmt, weil man muss ja auch den Aufwand rechnen, um eben Posting zu produzieren. Und heutzutage ist das ein Video und kein Bild mehr. Das heißt, man ist deutlich länger dran, es ist deutlich aufwendiger, einen guten Inhalt zu produzieren, als noch vor 5-6 Jahren, wo ein Bild und ein Text gereicht hat. Aber es gibt zwei Punkte in der Präsentation, die ich spannend fand. Der eine war so eine Grafik, wo man gesehen hat, dass so die größten Marketer, also die Forbes 500, dass die eigentlich der größte Teil des Budgets in TV-Werbung stecken, weil sie eben sagen, dort findet die TV-Werbung hat eine große Aufmerksamkeit, aber parallel ist die Zielgruppe mit dem Smartphone vor dem Fernseher und schaut sich Social Ads an und ignoriert eigentlich die TV-Werbung, die vorne läuft.
Ja gut,
läuft.
Also die brauchen ja für TV auch ein relativ großes Budget, ist ja auch so viel teurer.
Ja, das kommt natürlich auch noch in Relation, aber ich fand eben die Grafik fand ich auch extrem spannend dargestellt, war irgendwie im Comic-Stil gezeichnet, wo man dann eben sah, auch etwas, was wir ja in unseren Seminaren oder du auch in unseren Seminaren immer wieder gesagt hast, das Second Screen, was ist schlussendlich der Second Screen? Ist das noch das Smartphone oder ist der TV das Second Screen?
Und in vielen Fällen siehst du ja nur schon bei deiner eigenen bei deinem eigenen TV-Konsum.
Richtig, ja.
Bei mir ist es extrem abhängig davon, schaue ich meine Netflix-Lieblingsserie, dann ist das First Screen. Sitze ich auf der Couch und bin am Handy und im Hintergrund läuft der TV als Background-Medium, dann wird wahrscheinlich 90% der Aufmerksamkeit auf meinem Smartphone liegen. Ja. Also ungefähr, man kann es auch so sehen, wenn ich Fernseh schauen muss und meine Freundin wählt das Programm, dann ist Primärscreen meistens das Smartphone. Wenn ich wählen kann, ist es der TV.
Genau, also das ist so eine Grafik, die ich extrem spannend fand. Und das zweite, auch noch eine Zahl, die dann René Bunzel präsentiert hat, ist so, dass 12,6% der Tageszeit von jungen Menschen zulasten von Social Media geht. Also mehr als ein Zehntel der Zeit, die wirklich zulasten von Social Media geht, wo sie aktiv auf Social Media unterwegs sind. Das heißt, man hat da ein großes Spektrum an Möglichkeiten, die junge Zielgruppe zielgerichtet mit Botschaften zu erreichen. Wenn man dann denkt, dass rund etwa 30% der Tageszeit für Schlaf drauf geht, dann Essen ist weniger als 12%, Körperpflege ist auch noch weniger als 12%. Also es sind schon große Zahlen und das Ganze ist ja auch steigend, einerseits ja auch kritisch zu betrachten, was den Medienkonsum anbelangt, auf der anderen Seite für uns Marketer natürlich gute Möglichkeiten, um da Zielgruppen noch besser zu erreichen.
Ich meine, die großen Aha-Erlebnisse, die kamen ja schon im letzten beziehungsweise im vorletzten Jahr, wo ich sage jetzt mal TikTok-Zahlen greifbarer waren. Man teilweise gesehen hat, in bestimmten Altersgruppen allein auf diesem Kanal irgendwie so 90 Minuten plus am Tag im Schnitt. Dann denkst du mal wieder, wie viel hat der Tag Zeit, zeigt aber dann aber auch wieder, wie stark das halt auch teilweise Medienverschiebung stattfindet. Und meine Tochter war jetzt diese Woche gerade 2 Tage am Schnuppern, hatte zum Dahinkommen auch 1 Stunde Weg pro Weg. Und hat dann auch gemeint, ja du, in den 2 Stunden, ich habe dann noch das gemacht und dann war ich noch auf TikTok und dann war der Weg eigentlich auch relativ kurz. Und ich meine, in der Zeit haben wir oder ich damals halt vielleicht eine Zeitung studiert oder ein Buch gelesen. Das heißt, es geht halt zulasten von irgendwelchen anderen Dingen, aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass der Medienkonsum massivst mehr ist als vorher, aber wo und wie, das verändert sich extrem.
Genau. Also für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, insbesondere aus Deutschland, die nicht wissen, was Schnuppern heißt, was Thomas gesagt hat, Schnuppern ist so Probetage, um zu sehen, ob der zukünftige Ausbildungsplatz passend ist oder nicht.
Und so wie sie mir erklärt hat, ist es passend und sie möchte interaktiv Media Design lernen. Also von dem her geht es in der Familie ein bisschen im Thema weiter.
Perfekt, sehr schön. Ein weiteres Learning, was ich mitnehmen kann, oder mehrere Learnings, ist aus dem Vortrag von Jens Wiese. Jens Wiese, eigentlich der Gründer der All-Facebook-Marketing-Konferenz mit Philipp Roth zusammen, war selbst auf der Bühne mit seinen Impact-Cards. Wir hatten ihn auch schon im Podcast, werden ihn auch unten in den Shownotes entsprechend verlinken. Hörenswerter Blogbeitrag, wie man Schritt für Schritt eine Social-Media-Strategie erarbeitet. Und er hat dann auch gesagt, was so die nächsten Schritte sind, wenn eine Social-Media-Strategie erarbeitet wurde. Und so eine Aussage, die ich sehr wichtig fand, die ich mir auch aufnotiert habe, ist eben: eine Social-Media-Strategie gehört auf Papier und nicht als Anhang in eine E-Mail. Das heißt, wenn die Social-Media-Strategie fertig ist, dass man die auf Papier ausdruckt, dem Kunden abgibt oder intern auch entsprechend verteilt und nicht einfach als E-Mail-Anhang versendet, weil die Aussage, ja, habt ihr eine Social-Media-Strategie? Ja, irgendwo im Anhang habe ich das mal gesehen. Das ist nicht das Ziel einer Social-Media-Strategie. Und was ich vor allem für uns intern feiere, weil wir die Diskussion immer wieder haben, ist, eine PowerPoint ist kein Ergebnis einer Konzeption oder einer strategischen Arbeit, sondern das ist ein klar strukturiertes Dokument, jetzt in unserem Falle in der Microsoft-Umgebung mit Word. Das so noch 2 Learnings von Jens, seinem Vortrag.
Also ich fand seinen Vortrag extrem spannend. Habe auch ganz viele Dinge herausgehört, wie wir das eigentlich auch für uns predigen und für unsere Kunden predigen. Und ich habe da auch die ketzerische Frage dann gestellt, ist ein Social Media Manager in einem Unternehmen in der Lage, eine Social Media Strategie für das Unternehmen zu definieren? Fand auch Jens' Antwort da extrem spannend, weil die deckt sich eigentlich mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass das halt, wie soll ich sagen, aufgrund der Betrachtungsweise der Vergangenheit und des Wissens, was ist möglich, und der Denkweise aus dem Alltag heraus eigentlich häufig eher in Richtung Maßnahmen geht, als in eine Strategie, die hinterfragt, was sind die Unternehmensziele, was möchte ich mit Social Media erreichen, auf welche Ziele soll das einzahlen, wie messe ich das Ganze? Und fand auch diese Auseinandersetzung extrem spannend.
Ja, definitiv. Ja. Genau, und abschließend noch ein Learning, und zwar aus dem Vortrag von Claude Sprenger von uns, wo es darum geht, um Tracking-Mythen aufzulösen. Und zwar hat er ein Slide, und das so bezeichnend: keine Zustimmung für das Tracking heißt auch kein Tracking und heißt auch, dass man keine Workarounds versuchen soll, um trotzdem noch an Daten zu kommen. Das heißt, wenn der Nutzer, die Nutzerin uns keinen Consent gibt, also die Werbeaktivitäten oder die Aktivitäten auf der Website zu tracken, dann sollte man auch nicht versuchen, mit Workarounds irgendwie an Daten zu kommen.
Ja. Es, wie soll ich sagen, ist halt so eine moralische Einstellung.
Ja.
Und man hört in unserer Branche immer, da könnte man noch diesen Hack anwenden und da diesen Trick. Und ich fand die Aussage von Claude richtig und wichtig, dass man einfach auch sagt, man bietet die Wahl und die Wahl entscheidet darüber, ja oder nein. Und dann gibt es keine Grauzone und kein Nebenherein. Und ich glaube, das ist generell etwas in der Branche, wo man auch wieder mehr darauf achten sollte, dass wenn man schon Einschränkungen anbietet und das aus gesetzlichen Gründen anbieten muss, dass man solche Dinge dann aber auch einhält und entsprechend respektiert.
Definitiv. Genau, das so meine Learnings von der All Social von diesem Jahr.
Also ich habe auch noch ein Learning daraus. Nächstes Mal, wenn ich wieder gehe, nehme ich mir irgendwie noch Fleisch mit, weil die Veranstaltung war 2 Tage fleischlos und ich hatte schon fast Mängelernährung. Also, aber das nur am Rande.
Ja, aber das Essen war sensationell. Also das muss man auch fairerweise
sagen. Muss man fairerweise dann sagen, ja.
Also das Catering.
Aber ich wusste noch nie, dass ein Sellerie-Schnitzel wie ein Schnitzel schmecken kann.
Ja, die Überraschung am ersten Abend. Genau. Noch zum letzten Punkt, den wir auf der Traktandenliste haben, und zwar die Nostalgie rund um die All-Social- oder All-Facebook-Marketing-Konferenz.
Ja, ich habe da. Ich bin kürzlich über eine alte Präsi gestolpert und habe mir den Gedanken gemacht, wo sind eigentlich die anderen, und musste dann auch feststellen, ich habe die nicht wirklich bei mir archiviert. Und neben Philipp und neben Jens war ja auch der Philipp vor Ort, der Mitgründer. Und ich habe in der Pause gesagt, du hast irgendwo noch diese alten Slides und so. Dann sagte er, nein, auch nicht wirklich, aber eigentlich müssten die bei Slideshare noch sein. Und so, Slideshare, was war Slideshare? Ah ja, das war ja dieser Dienst, wo man Präsentationen und PDFs hochladen konnte, der dann irgendwie, glaube ich, mit Script irgendwann mal geheiratet hat. Dann ging ich auf die Suche und dann, also irgendwie etwa 300 Präsentationen, die noch da liegen von älteren Konferenzen. Spannend, also wirklich spannend.
Ja, ich habe eine explizite herausgenommen, und zwar, die ist jetzt genau 10 Jahre alt. Die hast du am 17. März 2015 an der All-Facebook-Marketing-Konferenz in München gehalten, und zwar das Thema war Mobile Ads, Herausforderungen für Werbetreibende. Und zwar, wie du dann aufgezeigt hast, eben dass Werbung halt jetzt auf dem Mobile angekommen ist. Man hat weniger Aufmerksamkeit durch die Zielgruppe. Man muss sich
es
mehr
könnte von der gerade ungefähr so der Zeitraum gewesen sein, wo die Mobile App von Facebook rauskam.
Richtig, ja.
Ja, okay.
Also ich glaube, sie kam Ende 2014 raus. Im 15 hast du einen Vortrag gehalten. Du hast so Aussagen drin, wie eben, wir haben weniger Aufmerksamkeit, wo wir von der Zielgruppe erhalten, auf dem Mobile als noch auf dem Desktop, was ja auch Zahlen bestätigen, was ja heute definitiv der Fall ist. Dann, man muss sich mehr von der Masse abheben, also dass so einfache Bilder nichts mehr bringen, weil eben die Aufmerksamkeit zu kurz ist. Die Inhalte stehen in einem riesigen Wettbewerb, ist auch auf einem Slide groß zu lesen. Ads müssen die Zielgruppe direkt ansprechen, also man soll in den Werbemitteln klar die Zielgruppe adressieren und Bilder mit erkennbaren Motiven, also dass man auf den ersten Blick auf diesen kleinen Geräten erkennt, um was es geht. Spannenderweise war zu diesem Zeitpunkt Video noch gar kein Thema, weil es gab noch gar keine Video-Ads, sondern ist rein mit Bildern, aber alles, also die ganze Präsentation, die du damals gehalten hast, die könnte man heute nehmen, die Slides mit Videos aktualisieren und die Aussagen sind identisch 1:1.
Ja, das war dieses Vorausschauende damals, weißt du. Also ich sag mal, ein paar Dinge haben sich seit damals einfach nicht geändert. Und viele dieser Punkte, die gelten ja sogar auch für Videos. Wahrscheinlich würde man heute noch ergänzen, Daumenstopper,
War damals schon drin.
War auch drin, okay.
War drin, ja.
Relativ schnell irgendwo Marke zeigen, dass man irgendwo noch Branding mitnimmt, falls jemand auch einfach darüber scrollt. Ja, aber nein, ich glaube generell, also ich habe mehrere Slides, also nicht nur meine, sondern auch andere von damals angeschaut und ganz, ganz, ganz viele Dinge daraus, die stimmen heute noch.
Ja. Ja, oder sind heute auch wieder relevant. Also es gibt ein Thema, warum funktionieren Katzenvideos oder Katzenbilder? Heute sind es einfach Katzenvideos. Ist genau 1:1 die gleiche Frage, halt einfach auf einer anderen Plattform. Früher war es Facebook, heute ist es Instagram Reels oder TikTok.
Ich glaube auch generell, wenn man so alte Dinge durchgeht, ich muss mal schauen, ob ich da noch eine Presse finde, war so Engagement-Byte und Click-Bytes und weiß der Teufel was. Ich bin mir zu 95% sicher, dass die heute 1:1 so auf LinkedIn funktionieren würden.
Richtig, ja. Das unter Umständen.
Neue Serie, Nostalgie Montag, zerdest wie alle Dinge aus auf LinkedIn, wie vor 10 Jahren auf Facebook funktioniert haben.
Wäre ein Format. Aber es ist vielleicht auch ein Grund, warum immer weniger Menschen Konferenzen besuchen, weil eigentlich die Themen, es kommen ja weniger neue Themen dazu, sondern viele Themen adaptieren sich einfach auf andere Plattformen, wiederholen sich auch auf anderen Plattformen.
Auf der anderen Seite, es gab ja auch eine Umfrage, wie viele Leute sind da zum ersten Mal oder andere Befragungen, die es schon gab, wie lange bist du in diesem Bereich aktiv? Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den darf man häufig nicht vergessen. Ich meine, Akteure, die irgendwie vor 10 Jahren in diesem Bereich schon aktiv sind und solche Dinge gelernt haben, die sind heute nicht mehr in dieser ausführenden Position oder die meisten nicht mehr. Ja. Viele Menschen haben auch, das haben wir gesehen, rund um Corona herum irgendwie Jobs gewechselt oder auch Branchen gewechselt, wo vielleicht auch nicht mehr in diesem Bereich aktiv sind. Und ich glaube, das ist teilweise so ein bisschen die Gefahr, wo man mal als alter Hase halt darin sich bewegt. Man geht immer davon aus, ja, was man früher gepredigt hat, müsste doch jetzt drin sein. Und gleichzeitig gibt es natürlich bei der Zielgruppe laufend auch immer eine Erneuerung, da kommen wieder neue Leute rein, auch da gibt es Quereinsteiger, dann ist grundsätzlich die Generation ein bisschen jünger geworden. Viele Social-Media-Manager-Jobs, gerade in Deutschland, sind ja häufig eher auch Einsteiger-Jobs in eine Branche rein. Oder dann sind es Menschen, die Quereinsteiger sind. Ich komme halt vielleicht von der Gestaltung her oder rein vom Texten her und dann kommen verschiedene Disziplinen zusammen. Und ich glaube, da müssen wir uns einfach laufend immer wieder hinterfragen, kann man aufbauende Kommunikation betreiben oder muss man davon ausgehen, dass auch diese Zielgruppe sich laufend wieder neu mischt?
Ja, ist ja auch etwas, was man an, ich habe noch eine andere Präsentation mit in der Nostalgie aufgeführt und zwar, die hast du am 20. März 2018 gehalten.
Wundermittel, also 3 Jahre später, ja.
Genau, Wundermittel Facebook Produktkatalog. Jetzt heißt es halt einfach Meta-Produktkatalog, aber wir sehen ja das auch immer wieder auch in Kundengesprächen oder in Anfragen, wo man dann
sagt, Adaption ist noch lange nicht überall gemacht, richtig, wo man es einsetzen könnte, ja. Ja, also es hat viele so Evergreen-Themen. Ich habe beispielsweise bei der Durchsicht dieser alten Slides von Martin Zugat eine Präsentation gefunden, die sich mit Datenstrategien im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken beschäftigt hat. Präsentation ist so wie ich es im Kopf habe, auch sicher 5 Jahre plus alt. Wenn ich heute schaue, in wie vielen Unternehmen dass es tatsächlich Datenstrategien gibt, dann ist seit der Präsentation auch noch nicht so viel passiert.
Ja.
Und vielleicht ist das dann aber gleichzeitig auch wieder spannend, rückschließend auf solche Konferenzen. Ich meine, wenn wir jetzt sehen, was wir in der Vergangenheit für Themen da gebracht haben und was heute am Markt teilweise immer noch nicht gemacht ist, dass man, wenn man halt an solche Konferenzen geht und vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade die Handling-Beiträge oder Vorträge hört, wo es so um funktionale Dinge geht, sondern um strategische Dinge, dass man halt vielleicht wirklich früh Input bekäme, was man machen sollte.
Ja.
Und vielleicht Konferenzen dann auch eher ein bisschen unter dieser Thematik besucht, um den Horizont zu erweitern, um zu sehen, was wäre noch möglich oder sinnvoll. Als dann tatsächlich, ja, braucht jetzt bei Instagram noch einen Hashtag oder ist es gut, wenn ich da eine Person mitmarkiere, weil da sprechen wir in der Regel von Mikrooptimierung, aber nicht von den Dingen, die wichtig sind.
Genau. Ja, definitiv auch ein gutes Schlusswort im Konferenz.
Also nee, ich möchte noch auf eine alte Präsentation verweisen. Also gerade wieder kürzlich Diskussion aufgetaucht rund um Gewinnspiele etc. Und ja, die Richtlinien, die wir damals um 2014 oder 2013 mit drin hatten, die sind im Großen und Ganzen auch heute noch 1:1 verwendbar.
Ja. Genau, Gewinnspiele auf Facebook, jetzt ist es halt einfach auf Instagram, auf TikTok oder auf anderen Plattformen.
Yes.
Aber die Mechanismen und schlussendlich der Erfolg hinterheraus sind die gleichen.
Und die Sinnhaftigkeit.
Genau, ist die gleiche wie dazumals. Sehr gut. Eben, noch auf dein Schlusswort von vorhin, ist sicherlich auch mit unter dem Grund, warum man Konferenzen besuchen soll, vor allem Fachkonferenzen, weniger solche, die sich als Festival bezeichnen, sondern halt wirklich Konferenzen, wo man effektiv Wissen mitnimmt, um eben auch schon früh zu erkennen, was könnte relevant werden für mich, für mein Unternehmen, aber vielleicht auch für meinen Werdegang, wo könnte sich das Ganze hinentwickeln, wo man an einer solchen Konferenz definitiv sehr viele Inputs erhält, auch aufgrund von Best Practices, die schon umgesetzt wurden, von Erfahrungen. Und was ja auch immer schön ist, das Schöne ist an solchen Konferenzen, die Speakerinnen und Speaker, die stehen auch nach und vor den Vorträgen Rede und Antwort und freuen sich auch, wenn man sie anspricht, wenn man ihnen Fragen stellt, wenn man mit ihnen ins Gespräch kommt, wenn sie da ihr Wissen weitergeben können, unabhängig, ob es jetzt von Agenturseite ist oder von Unternehmensseite. So Konferenzen sind ja da, um das bestmögliche Wissen, möglichst viel Inputs mitzunehmen. Genau, das war's für das Monthly Talk vom März 25. Wir haben hier bei der Hutter Consult was Neues, und zwar gibt es ein neues Podcast-Format, das wird im Verlauf des Aprils gelauncht. Meine Kollegin oder unsere Kollegin Saskia Knopf ist dort der Host und spricht mit Mitarbeitenden über Themen, um eben das volle Wissen von der Hutter Consult auch an dir oder an dich weiterzugeben. Also da abonnier unbedingt den Kanal, und wenn du schon abonnierst, dann bewerte auch den Kanal mit einer Bewertung, optimalerweise natürlich 5 Sterne oder auch einem ehrlichen Feedback zu den entsprechenden Folgen. Von daher, Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine
Input
auf wieder, und wir hören uns im Podcast Ende April wieder, ansonsten natürlich auch sonst zwischendurch. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts wieder mit dabei bist. Von daher wünsche ich dir ein erfolgreiches oder ein erholsames Wochenende oder einen erfolgreichen Wochenstart, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.